ich möchte zur Predigt den Text lesen, den finden wir in Römer 11, in den Versen 25 bis 27. Römer 11, 25 bis 27. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht, es wird aus Zion der Retter kommen, er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Soweit das Wort. Wir wollen, soweit wir können, uns bitte zum Gebet erheben.
Bevor wir in die Schweiz gefahren sind, da habe ich mich hingesetzt und wollte eigentlich die Predigt für Sonntag in einer Woche vorbereiten über Philipper 3, da bin ich ja dann dran. Und mit einmal kam in mir, muss was über Israel machen. Dachte ich, Herr, jetzt ist Philipper dran, in anderthalb Wochen, wenn wir jetzt nach dem Urlaub da sind. Und bei Israel, ich wüsste ja nicht mal, wann ich das Thema halten sollte. Und da hatte ich nun ausnahmsweise mal den Segen, dass ich die Stimme des Heiligen Geistes nicht wegdiskutiert habe, was sonst eine Stärke von mir ist, dass man da so lange argumentiert gegen die Stimme des Geistes in einem und versucht mit rationalen Gründen, das, was man nicht versteht, aber was der Geist in einem wirkt, das dann wegzudiskutieren. Das habe ich ja ausnahmsweise mal nicht gemacht und habe dann also dieses Thema vorbereitet, obwohl ich gar nicht wusste, wofür soll das sein. Und jetzt am Montag rief der Stefan Göbel bei mir an und war ganz zerstört und sagt, er ist krank, er kann den Dienst nicht machen und so kurzfristig und jetzt muss er bestimmt ausfallen. Also er war ganz am Boden zerstört und ich konnte ihm sagen, nein, lieber Stefan, der Herr hat das schon vorhergesehen und hat mir schon ein Thema gegeben, was ich machen soll. Du brauchst dich nicht sorgen, der Herr hat dafür gesorgt. Und das hat ihn sehr erleichtert, das war für ihn sehr schön. Und das ist der Grund, warum ich jetzt heute mit euch das Thema mache, das Geheimnis der Verstockung und Errettung Israels. Klar, seit dem 7. Oktober ist Israel wieder ganz stark im Fokus der Weltöffentlichkeit. Aber ich möchte als erstes mal die Frage stellen, warum beschäftigen wir als Christen uns mit Israel? Ich möchte darauf vier Antworten geben. Die erste: weil es Gottes auserwähltes Volk ist. Und dazu können wir mal zusammen die Bibel aufschlagen und lesen 5. Mose 7, die Verse 6 bis 8. 5. Mose 7, 6 bis 8. Da spricht Gott durch Mose zum Volk: Denn du, Israel, du bist Jahweh, deinem Gott, ein heiliges Volk. Und wir wissen ja, heilig ist keine Qualitätsbezeichnung aufgrund einer besonderen Heiligkeit in Charakter und Person, sondern heilig bedeutet abgesondert für Gott. Ja, das ist ganz wichtig, dass wir wissen, was in der Bibel heilig bedeutet. Heilig bedeutet, dann nimmt Gott etwas raus aus einer großen Masse und nimmt es für sich zu seiner Verfügung. Und damit wird es heilig, weil es Gott gehört, weil es abgesondert ist für Gott. Darum sind auch wir Heilige, obwohl wir uns gar nicht so vorkommen. Wir sind Heilige, weil Gott uns auserwählt hat aus dieser Welt für sich. Beschlagnahmt für Gott. Heilig. Und so auch hier bei Israel, Gott greift hinein in das riesige Völkermeer und sagt, ein Volk aus allen Völkern, das suche ich mir aus, das ist jetzt mein persönliches Eigentum, mein Volk sein soll. Mir zum Dienst, mir als Träger meines Wortes, mir zum Dienst an den anderen Völkern und zur Verherrlichung meines Namens. Das ist die Berufung. Und das wird hier deutlich gemacht. Du bist Jahwe, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat Jahwe, dein Gott, erwählt. Souveräne Handlung Gottes. Er hat es einfach getan, weil er Gott ist. Er erwählt sich. Ein Volk aus allen Völkern, weil er Gott ist. Souverän. Dich hat Jahwe, dein Gott, erwählt, dass du ihm als Eigentumsvolk gehörst. Aus allen Völkern. Privateigentum Gottes. Allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Und jetzt kommt die Begründung für dieses souveräne Auswahlhandeln Gottes. Warum macht Gott das? Weil Israel ein besonders großes, starkes, gehorsames, treues Volk ist. Warum macht Gott das? Nein, Vers 7, nicht weil ihr mehr wert als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe Jahwes zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat. Deshalb. Das ist stark. Das können wir als Gemeinde ja von uns auch sagen. Denkt an 1. Korinther 1. Wen hat Gott erwählt? Das, was nichts ist in den Augen der Welt. Das Schwache, das Unedle, das Törichte. Das, was in den Augen der Welt nichts ist. Das hat Gott erwählt, auf dass er alles das, was etwas ist, zunichte mache. Das ist die Grundlinie in Gottes Auswahlhandeln. So wählt Gott sich sein Eigentum aus. Das macht er heute im Rahmen der Gemeinde so. Und das macht er auch im Rahmen dieser Völkerwelt in Bezug auf Israel so. Wegen seiner Liebe zu ihnen und weil er den Eid hielt, den er Abraham, Jakob, Isaak, danke, dazwischen gegeben hat. Also, warum beschäftigen wir uns als Christen, als Gemeinde mit Israel? Weil es Gottes auserwähltes Volk ist. Es ist für Gott ein wichtiges Thema vom ersten bis zum letzten Buch der Bibel. Und was Gott wichtig ist, das sollte auch uns wichtig sein. Ein zweiter Grund klang schon an in 5. Mose gerade. Wir beschäftigen uns mit Israel, weil Gott dieses Volk liebt. Und wenn Gott dieses Volk liebt, wir haben es ja gerade gelesen, wenn Gott dieses Volk liebt, dann sollten wir es auch lieben. Denn der Geist Jesu lebt ja in uns. Und wir sollen ja mit dem Herzen im Geist Jesu im Gleichklang mit dem Herzen Gottes sein. Und er möchte durch uns lieben. Er hat durch den Heiligen Geist seine Liebe in uns hineingelegt. Und wenn Gott Israel liebt, dann möchte Jesus durch den Heiligen Geist in und durch uns auch, dass wir Israel als Volk Gottes lieben, weil Gott es liebt. Das heißt aber nicht, dass wir alles richtig finden müssen, was der Staat Israel heute tut. Noch ist Israel geistlich nicht erneuert. Israel ist heute noch das Israel im Fleisch, im Ungehorsam Gott gegenüber. Und deshalb müssen wir nicht alles gut und richtig finden, was Israel tut. Denn sie tun sehr viel, was nicht recht ist in den Augen Gottes. und sowohl unser Herr Jesus selbst als auch der Apostel Paulus. Sie haben viel Kritisches zu Israel gesagt. Und denkt nur, dass das ganze Alte Testament, aber auch Paulus immer wieder in Römer 9, im 1. Thessalonicher 2, an ganz vielen Stellen, Apostelgeschichte, da haben wir es immer wieder, dass Israel verblendet, verstockt, eben Dinge tut, die in den Augen Gottes böse sind, ja Gott geradezu widerstehen. Und deshalb lieben wir Gott, lieben wir Israel, weil Gott es liebt, aber wir müssen nicht alles richtig finden, was der Staat Israel heute tut. Es geht also nicht um eine schwärmerische Israel-Liebe, sondern es geht um eine göttliche Israel-Liebe. Und Gott liebt Israel nicht, weil es so liebenswert wäre, sondern obwohl es so ist, wie es ist. Davon leben wir doch auch, oder? Ist doch bei uns ganz genauso. Gott liebt doch auch uns nicht, weil wir so sind, wie wir sind, sondern obwohl wir so sind, wie wir sind. Das ist doch das Großartige an der Liebe Gottes. Und im Römerbrief sagt uns der Heilige Geist, dass Gott uns geliebt hat, sogar als wir noch Feinde waren. Da schon. Und es gibt einen Propheten im Alten Testament, der ist von Gott dazu berufen, diese Liebe Gottes zu Israel, die Treue Gottes zu Israel und die Untreue des Volkes in einer einzigartigen Weise an seinem eigenen Leben und in seiner prophetischen Botschaft darzustellen. Wie hieß dieser Prophet? Hosea. Hosea. Müsst ihr unbedingt mal wieder lesen, den Propheten Hosea. Da gibt Gott dem Propheten Hosea den Auftrag, eine Frau zu heiraten, von dem er ihm vorher schon sagt, dass diese Frau ihm untreu werden wird und mit anderen huren wird. Und trotzdem soll er diese Frau heiraten. Wow! Und damit will Gott etwas darstellen daran, dass er Israel als sein Weib genommen hat, obwohl er von vornherein wusste, dass dieses Eheweib Israel ihm untreu werden würde und allen anderen Götzen hinterherlaufen würde. Und das muss Hosea in seinem Leben prophetisch jetzt durchleben und darstellen. Und dann ist die Botschaft im Propheten Hosea, dass eben dieser Hosea trotzdem hingeht und als diese untreue Frau runtergekommen ist und in die Sklaverei verkauft ist, dass er trotzdem von Gott den Auftrag bekommt und du gehst wieder hin und liebst dein Weib und kaufst es frei. Das ist die Treue Gottes in aller Untreue Israels, aber das ist auch für uns ganz genauso wichtig. Paulus schreibt es mal im 2. Timotheusbrief, wenn wir untreu sind, bleibt er treu, denn er kann sich sein Wesen nicht verleugnen. Der dritte Punkt, warum beschäftigen wir uns mit Israel? Weil Israel das Modell für Gottes Heilshandeln ist. An Israel sehen wir, wie Gott durch Gericht und Gnade an sein Ziel kommt. So wird Israel zum Anschauungsobjekt, zum Modell für Gottes Heilshandeln an seiner ganzen Schöpfung. Die Botschaft hinter dem Weg Gottes mit Israel lautet, wenn Gott es mit diesem halsstarrigen und ungehorsamen Volk schafft, an sein Ziel zu kommen, dann schafft er es mit allen, auch mit uns, aber mit allen. Er nimmt die, die besonders halsstarrig sind. Und wenn er es mit denen schafft, dürfen wir daran sehen, dann schafft er es auch mit allen. Und insbesondere Römer 11 greift dieses Thema auf. Wir lernen also an Israel als Modell für uns und für alle. Und ein letzter, vierter Punkt, warum wir uns als Gemeinde, als Christen mit Israel beschäftigen. Jesus hat in seiner Endzeitrede gesagt, dass Israel als Feigenbaum im prophetischen Bild ein wichtiges Zeichen der Endzeit ist. Unser Herr sagt in Lukas 21, 29, seht euch an, ganz genau beobachtet den Feigenbaum und alle Bäume. Und damit allen Bäumen sind alle Nationen, die Völker gemeint. Und mit dem Feigenbaum ist in der prophetischen Symbolsprache das Volk Israel gemeint. Also wir sollen alle Völker angucken, was da passiert, um diese endzeitliche Entwicklung wahrzunehmen. Aber ganz besonders sollen wir Israel angucken. Und das wird noch deutlicher dann in dem Paralleltext Matthäus 24, Vers 32. Da sagt unser Herr, wir sollen uns den Feigenbaum, gemeint Israel, anschauen. Und wenn wir sehen, dass dieser Feigenbaum schon Blätter bekommt, dann können wir erkennen, dass der Sommer nah vor der Tür steht. Da geht es noch nicht um die Früchte am Feigenbaum, da gibt es noch keine Früchte. Die Frucht für Gott ist noch nicht dran an diesem Feigenbaum. Er kriegt erstmal nur Blätter. Aber daran, dass dieser Feigenbaum wieder Blätter kriegt, wieder grünt, auch wenn er noch keine Frucht hat. Schon daran, sagt Jesus, sollen wir erkennen, dass der Sommer, die Sommerhitze, die Drangsal Jakobs, endzeitlich, dass die jetzt nahe bevorsteht. Und so ist Israel ja durch alle Zeiten hindurch so ein Anschauungsobjekt für das Handeln Gottes. Es gibt kein Volk auf dieser Erde, was über die Jahrhunderte, ja Jahrtausende hinweg so gehasst worden ist, wie das Volk Israel. Da finden Judenpogrome statt in allen Jahrhunderten in den verschiedensten Ländern der Erde. Und man fragt sich, warum eigentlich immer auf die? Weil es einen geistlichen Hintergrund hat. Weil Satan die Auserwählten Gottes hasst. Deshalb hat er Jesus verfolgt. Deshalb verfolgt er Israel. Und deshalb verfolgt er die Gemeinde. Weil Satan die Auserwählten Gottes hasst und verfolgt. Der Hass Satans, das ist der Grund für die Judenverfolgungen durch alle Jahrhunderte und Jahrtausende. Und dann dieses Wunder, ein Volk ohne eigenes Land, zerstreut über die ganze Welt, bleibt als Volk erhalten, geht nicht unter im Völkermeer, verschwindet nicht, assimiliert sich nicht, verliert nicht wie alle anderen Völker sonst im Laufe der Jahrhunderte seine eigene nationale Identität, sondern bleibt dieser Fremdkörper im Meer der Nationen, bewahrt von Gott, geht nicht unter. Das ist einmalig in der Geschichte. Das gibt's sonst nicht nochmal. Und dann der schreckliche Holocaust führt dazu, dass im Völkerbund 1948 ein ganz, ganz kurzes Zeitfenster entsteht, dass in der Abstimmung des Völkerbundes mit einer Stimme Mehrheit dafür gestimmt wird, dass die Juden wieder im Land der Verheißung, im Land der Väter einen Staat gründen dürfen. Das war ein ganz kurzes Zeitfenster. Das war bedingt durch den schrecklichen Holocaust. Und das ist einzigartig in der Geschichte. Das gibt's nicht nochmal. nach 2000 Jahren, kehrt ein Volk wieder zurück in die alte Heimat und ist als Volk separat noch da. Und die Väter von uns, ich denke besonders auch an Professor Ströter, an all die vor der Staatsgründung Israels schon gewirkt und verkündigt haben, hat zum Beispiel der Professor Ströter immer gesagt, die Endzeit wird nicht beginnen, bevor nicht Israel als Staat wieder neu gegründet worden ist. Denn alle endzeitlichen Prophetien setzen die Existenz eines Staates voraus. Erst muss Israel entstehen und dann wird Endzeit in die zugespitzte letzte Phase hineingehen. Und darum war ja unter den Christen so ein Hype, als dann 48 der Staat Israels gegründet wurde, als 67 sie sogar dann Jerusalem, den Tempelberg, erobert haben. Da dachte man, jetzt kommt der Herr, jetzt ist es soweit. Aber das war vorschnell. Denn die Geschichte Gottes mit Israel läuft anders. Israel wird nicht aus dem Sieg heraus in das Reich des Messias hineingeführt, sondern die Propheten sagen, dass bevor Jesus als Messias kommt und das messianische Friedensreich aufrichtet, dass vorher noch eine große Drangsal für Israel, für Jakob kommen muss, wie sie vorher nie gewesen ist und nachher nie wieder sein wird. Und in Daniel 12, da taucht dann diese Frage auf, wann wird denn nun endlich die Geschichte mit Israel ans Ziel gekommen sein? Und dann wird dort in Daniel 12 eine zweifache Antwort gegeben. Die Geschichte mit Gottes mit Israel kommt erst an sein Ziel, wenn erstens Zeiten, eine Zeit und eine halbe Zeit vollendet sind. Das ist der Hinweis auf die letzten 3,5 Jahre der 70. Danisch Jahrwoche, dieser großen Drangsal für Israel. Erst wenn die abgelaufen sind und dann wird ein zweites Kriterium genannt, wenn die Zerschmetterung der Kraft der eigenen Kraft des Volkes Israel vollendet sein wird, dann wird Israel errettet werden. Und wann immer ich in Israel war, da bin ich dann von den Guides, den israelischen Guides und den Leuten, denen man da begegnet ist, die haben immer erzählt, wow, hier Israel ist das sicherste Land der Erde. Hier seid ihr so sicher wie nirgends sonst. Unsere Armee, unser Geheimdienst, Iron Dome, hier seid ihr so sicher wie nirgends sonst. Das ist das Vertrauen auf den eigenen Arm. So etwas wie der 7. Oktober musste kommen. Denn Israel wird nicht aus seiner eigenen militärischen Kraft errettet, sondern erst, wenn ihre eigene Kraft zerschmettert ist. Davon redet Jesus dann auch in der Endzeitrede, Matthäus 24. Also, darum ist dieses ganze Geschehen um Israel, selbst da, wo es wie beim 7. Oktober ganz schrecklich wird, trotzdem ein Zeichen für die sich zuspitzende Endzeit. Israel ist der Feigenbaum, an dem wir erkennen sollen, wie nah der Sommer ist. Also diese vier Gründe sind für mich wichtig, warum ich mich mit Israel beschäftige. Weil es Gottes auserwähltes Volk ist, weil Gott dieses Volk liebt und ich möchte lieben mit dem Herzen und dem Geist Gottes. Wen Gott liebt, den möchte ich auch lieben. Weil Israel das Modell für Gottes Heilshandeln ist. Und weil der Feigenbaum Israel ein wichtiges Zeichen der Endzeit ist. Und damit möchte ich zu einem ganz zentralen Text im Neuen Testament kommen, der über Israel und über das Handeln Gottes mit Israel ganz wichtiges, zentrales aussagt. Römer 11, 25 bis 27. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei. Da habe ich mir in meiner Bibel schon mal welches Wort unterstrichen? Geheimnis. Das ist doch das Erste, was einen hier anspringt. Ich will nicht, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Und so wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht. Es wird aus Zion der Retter kommen, er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Vier zentrale Aussagen finden wir hier. Das erste: Ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei. Gottes Weg mit Israel ist ein Geheimnis, ein Herzensgeheimnis Gottes. Und das erklärt, warum es so vielen unbekannt ist. Kannst du mal aufmachen? Danke. Das erklärt, warum es so vielen unbekannt ist. Doch seiner Gemeinde soll dieses Geheimnis nicht unbekannt sein. Paulus schreibt in 1. Korinther 4, Vers 1, dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Wir sollen Verwalter der Geheimnisse Gottes sein. Und dazu müssen wir sie kennen. Und deshalb schreibt Paulus hier in Vers 25, ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei. Das soll keiner in der Gemeinde sein, der dieses Geheimnis um Israel nicht kennt. Wir sollen das wissen. Gott möchte uns in dieses Geheimnis mit hineinnehmen. Warum ist dieses Geheimnis Israel trotzdem vielen Christen immer noch so unbekannt? Ich möchte drei mögliche Gründe dafür nennen. Der erste: Wir nehmen Gott nicht beim Wort. Wir nehmen Gott nicht beim Wort. Wir vergeistigen seine klaren Aussagen. Wir lösen Gottes Wort von der Geschichte und machen daraus Geschichten. Wir schrumpfen konkret geschichtliche Aussagen der Bibel zu Bildern. Wir nehmen Gott nicht beim Wort. Ein zweiter Grund: Wir sind in kirchlichen Traditionen gefangen. Schon ganz früh wurde in der Kirchengeschichte die Gemeinde an die Stelle Israels gesetzt. Wir nennen das die Enterbungs- oder Substitutionstheologie. Substitution heißt Ersetzung. Israel wurde hier in der Theologie der Kirche einfach durch die Gemeinde, durch die Kirche ersetzt. Enterbt. Natürlich wurden nur die Verheißungen Israels übernommen. Die Flüche und Gerichte, die hat man immer schön Israel gelassen. Und so hat sich über die Jahrhunderte hinweg diese unbiblische kirchliche Tradition wie ein Schutthaufen über unser Verständnis der Bibel gelegt. Und deshalb braucht es heute Mühe und Bereitschaft zum Graben, um die Wahrheit der Bibel über Israel unter diesem Schutthaufen der kirchlichen Tradition wieder auszugraben. Ein dritter möglicher Grund dafür, dass das Geheimnis um Israel so vielen Christen heute immer noch unbekannt ist. Wir sind Gefangene unserer persönlichen Biografie. Besonders unseren arabischen Geschwistern fällt es oft aufgrund nicht nur ihrer kulturellen Prägung, sondern eben auch ihrer persönlichen Erfahrungen mit dem Staat Israel, die eben leider oft sehr schlecht sind, fällt es ihnen oft schwer, einen unverstellten Blick auf die biblischen Aussagen über Israel zu gewinnen. Mit wem du in deinem Alltag als Feind zu tun hast, jeder sagt dir, es ist dein Feind und du erlebst die Feindschaft, da ist es schwer, zu den biblischen Aussagen durchzudringen. Unsere persönliche Biografie trübt uns manchmal den Blick für die göttliche Wahrheit. Und das geht uns allen, ja in anderen biblischen Fragen, auch oft so. Und deswegen sagt Paulus in Vers 25, das soll euch nicht unbekannt sein, dieses Geheimnis, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Wir sollen uns also nicht selbst für klug halten, indem wir menschliche Traditionen über das Wort Gottes stellen. Es braucht viel innere Bereitschaft und demütiges Hören auf Gottes Wort, um diese Geröllberge der Tradition und die eigene Biografie zu überwinden. Doch genau das möchte Gott durch den Heiligen Geist in uns wirken. Er möchte uns zu Überwindern machen, auch zu Überwindern unserer Tradition und Biografie. Er möchte nicht, dass dieses Geheimnis um Israel uns unbekannt bleibt. Denn hier erfahren wir so viel über das Wesen und über die Wege Gottes, über die Gerichtswege Gottes und über die Treue Gottes. Wir lesen weiter in Vers 25. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren. Die aktuelle Verstockung Israels ist beides zugleich. Eigene Schuld und Gerichtshandeln Gottes. Muss wieder zumachen, hilft doch nichts. Der Teufel versucht so mit allen Mitteln. Ha? Ja, könnte auch sein. Vielleicht guckst du doch nochmal, ob es das Auto ist. Alles klar. Machen wir weiter. Ja? Also, die aktuelle Verstockung über Israel ist beides zugleich. Eigene Schuld und Gerichtshandeln Gottes. Israel hat Jesus als Messias abgelehnt. Israel hat Paulus überall widerstanden, wenn er das Evangelium verkündigt hat. Und deshalb gibt Gott die Masse des Volkes der Verstockung preis, Gericht. Aber nicht völlig über ganz Israel, sondern nur zum Teil. Die Apostel und die Urgemeinde bis hin zu den messianischen Juden unserer Tage sind ein Überrest nach Wahl der Gnade. So nennt Paulus es in Römer 11, Vers 5. Sie sind ein Überrest nach Wahl der Gnade. Aber Israel als Ganzes wird im Plan Gottes an die Seite gestellt. Doch aus dem Überrest aus Israel, dem fügt Gott jetzt eine Auswahl aus den Nationen, auch die Kreuzberger, mit zu. Und bildet aus dem Überrest Israels und aus der Auswahl der Nationen die Gemeinde, den Leib des Christus. Und das ist heute dran. Heute ist die Zeit der Gemeinde. Israel ist an die Seite gestellt und Gott sammelt sich heute aus Israel und allen Völkern seinen Leib. Und wir lesen in 1. Korinther 12, Vers 13, denn in einem Leib sind wir alle, in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen. Das heißt, jeder, der heute zum Glauben an Jesus kommt, wird durch den Heiligen Geist dem Leib des Christus hinzugefügt und gehört damit zur Gemeinde, ob Jude oder Grieche. Die geistliche Zugehörigkeit zum Leib des Christus hat heute, also für den Juden, Vorrang vor seiner völkischen Zugehörigkeit zu Israel. Heute ist die Zeit der Gemeinde, während Israel heilsgeschichtlich noch an die Seite gestellt wird. Doch das wird sich einmal ändern. Und Paulus sagt auch, wann sich das ändern wird. Wir lesen weiter. Israel, Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Die Verstockung Israels hat also ein Ende. Dieses kleine Wörtchen bis ist in der Bibel pures Evangelium. Hier in Römer 11, 25 wird das Ende der Verstockung Israels dadurch markiert, dass die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Und das ist neu. Das ist neu. Was bedeutet das denn, hineingekommen? Im Griechischen ganz schlicht und normal, eis erchomai, das heißt tatsächlich in etwas hineingehen, hineinkommen, eintreten. Aber wohin? Wohin hineingehen? Wohin eintreten? Na, ins Heil, in die Gemeinschaft mit Christus, in den Leib des Christus. Und so übersetzen es dann auch viele andere. Ich möchte mal zwei herausgreifen. Die NGÜ, die das auch immer sehr schön machen kann. Römer 11, 25. Ich möchte euch, liebe Geschwister, über das Geheimnis der Absichten Gottes mit Israel nicht im Unklaren lassen, damit ihr nicht in vermeintlicher Klugheit aus der gegenwärtigen Verhärtung Israels falsche Schlüsse zieht. Es stimmt, dass ein Teil von Israel sich verhärtet hat. Aber das wird nur so lange dauern, bis die volle Zahl von Menschen aus den anderen Völkern zum Glauben gekommen ist. Auch Bruns übersetzt Römer 11, 25 sehr schön, sehr treffend. Ich möchte euch über dies Geheimnis nicht im Unklaren lassen, liebe Brüder, damit ihr nicht in vermeintlicher Klugheit falsche Ansichten festhaltet. Wohl ist über einen Teil Israels eine Verstockung gekommen. Aber das wird nur so lange dauern, bis die Vollzahl aus den Heiden eingegangen ist. In 2. Korinther 10, Vers 13, da wird Gott einmal genannt, der Gott des Maßes. Ja, am Sonntag hatten wir den Gott aller Gnade. Und dort nennt Paulus ihn den Gott des Maßes. Gott hat für alles, was er tut, sein Maß. Er hat für die Sünden ein Maß, wann das Maß der Sünden voll ist und sein Gericht kommt. Er hat aber auch ein Maß für den Leib Christi. Er hat ein Maß dafür bestimmt, wie viele Glieder an diesem Leib des Christus hinzugefügt werden. Und wenn das letzte Glied am Leib des Christus dazugekommen ist, dann endet die Zeit der Gemeinde. Womit? Mit der Entrückung. Wenn der Letzte hinzukommt, dann wird die Gemeinde zu Christus entrückt. 1. Thessalonicher 4. Und dann geht es im Heilsplan Gottes mit Israel weiter. Dabei vollzieht sich der Wechsel von der Gemeinde auf Israel. Aber nicht abrupt, Gemeinde weg, Israel weiter. Sondern dieser Wechsel vollzieht sich wie bei einem Staffellauf in einem Wechselraum. Der Stab wird übergeben, während der eine noch und der andere schon läuft. So beginnt Gott schon jetzt, wo die Gemeinde sich noch in der letzten Ausreife auf Erden befindet, so beginnt Gott doch trotzdem schon jetzt, sein Volk im verheißenen Land zu sammeln. So wie es in Hesekiel 37 beschrieben wird. Da sieht Hesekiel ein Tal voller Totengebeine. Stellt euch das vor, ein Riesental, überall liegen Knochen rum, Skelette. Und dann fragt Gott Hesekiel, was denkst denn du? Wird in dieses Tal der Totengebeine nochmal Leben reinkommen? Und Hesekiel sagt, das weißt alleine du, Gott. Das weiß ich nicht. Und dann gibt Gott ihm dieses prophetische Wort über diesem Tal der Totengebeine auszusprechen, dass hier wieder etwas Neues entstehen soll. Und dieses Tal der Totengebeine steht für Israel. Tot, zerstreut. Und das Erste, was geschieht, die Gebeine rücken zusammen. Sie rücken zusammen, da kommen welche wieder zusammen, die verstreut sind. Die Gebeine rücken zusammen. Sehnen, Fleisch und Haut kommen dazu. Hier beginnt also wieder ein äußerer Körper Israel zu entstehen. Und das beschreibt wieder eine Staatsgründung Israels. Äußerlich, als Körper, als Volkskörper, als Nation, ist jetzt wieder Israel da. Aber was fehlt noch? Worauf legt jetzt Hesekiel 37 Wert? Was fehlt immer noch? Der Geist. Der Geist. Die Gebeine zusammen, Fleisch, Haut, alles da. Der Körper ist gebildet. Aber dieser Körper, dieses Israel, hat noch keinen Geist von Gott. Es ist immer noch das Israel im Fleisch. Und doch ist Gott eben bereits am Wirken. Und doch bereitet Gott jetzt schon in dem Zusammenholen der Gebeine mit Fleisch und Haut, bereitet Gott jetzt bereits schon sein endzeitliches Handeln vor. Denn nach dem prophetischen Wort setzt die Erfüllung der prophetischen Aussagen die Existenz eines Staates Israel voraus. Diese äußere Staatswerdung ist also der Anfang, noch nicht der geistlichen Erneuerung, aber der Erfüllung göttlicher Prophetie. Denkt an die 70 Jahrwochen, Daniel 9, 27. Da muss eben der Antichrist ein Gegenüber haben, um einen Friedensbund mit ihnen, dem Volk Israel, zu schließen, um ihnen wieder den Opferdienst zu gestatten, in einem Tempel, der dann noch entstehen muss, um nach 3,5 Jahren diesen Bund zu brechen und mit seinem Heer gegen Jerusalem, gegen Israel, was eben besteht, hinzuziehen und dann Israel in die letzte große Drangsal Jakobs hineinzubringen. Und so beschreibt es auch die Endzeitrede Jesu, Matthäus 24. Wenn ihr sehen werdet, den Gräuel der Verwüstungen heiliger Städte stehen, dann. Und Paulus erklärt das in 2. Thessalonicher 2 und sagt, dieser Gesetzlose, der Antichrist, der wird sich in den Tempel setzen und sich anbeten lassen, als sei er Gott. Ja, und dann Sacharja 14, Jesu Wiederkunft auf den Ölberg vor den Augen seines Volkes, die dann in sich schlagen, ihn als den gekreuzigten Messias erkennen und annehmen, zur Buße und zum Glauben kommen werden. Das alles setzt voraus, dass es eben diesen äußeren Staat schon gibt. Also Gott ist bereits jetzt dabei zu handeln und sein ganzes endzeitliches Handeln vorzubereiten, auf das sich sein prophetisches Wort erfüllen kann. Und dann mit diesem Kommen Jesu auf dem Ölberg, da sind wir dann auch bei der Zielaussage von Römer 11, 26, 27. Und so wird ganz Israel errettet werden. Also, am Ende der Gerichtswege Gottes mit Israel, am Ende steht was? Die Errettung ganz Israels. Gott hat sich das vorgenommen und Gott erreicht sein Ziel. Gottes Wille ist nicht ein, ach, ich würde ja gerne, eine gute Absicht, sondern Gottes Wille von heute ist die Realität von morgen. Und darum steht am Ende der Wege Gottes mit Israels die Errettung ganz Israels. Und die wird beschrieben, dass eben aus Zion der Retter kommt, der wiederkommende Messias, dass er endlich die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden wird. Und dann beschreibt hier Römer 11, 27, dass das genau der Bund Gottes mit Israel ist, der sich jetzt erfüllt, indem er die Sünden und Gottlosigkeiten von Jakob wegnimmt. Das hat Jeremia schon so angekündigt in Jeremia 31. Das lesen wir mal ab Vers 31. Siehe, das ist noch vor der Zerstörung Jerusalems und des Tempels durch Nebukadnezar. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr. Da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste und sie aus dem Land Ägypten herausführte, also den Bund vom Sinai. Diesen meinen Bund vom Sinai haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht Jahwe. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Diese alte Verheißung hier in Jeremia 31 erfüllt sich jetzt bei der Errettung ganz Israels. Darum, sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten. Ein ganzes Volk, das ganze Volk Israel, wird den Herrn erkennen und ihm dienen. Und heute tut er das schon bei uns. Ha, genau. Darum Israel Modell. Das Handeln Gottes an Israel ist immer Modell für das, was er auch an uns schon tut. Und im Anfang der Gemeinde war das für die Gemeinde ganz schwierig zu verstehen. Was passiert denn jetzt? Wieso kommen jetzt so viele aus den Nationen zum Glauben? Und in Israel werden es immer weniger und die widerstehen. Was passiert hier eigentlich? Und dann haben sie in Apostelgeschichte 15 ein großes Konzil einberufen, um zu klären, wie geht das jetzt weiter mit den Gläubigen aus den Nationen? Müssen die rein in Israel, müssen die sich beschneiden lassen, müssen die das Gesetz halten? Wie geht das jetzt mit denen? Da wurde viel diskutiert. Und dann steht Jakobus auf. Die Sache mit Petrus hatten wir am Sonntag. Ihr erinnert euch vielleicht, ne? Wir glauben, durch die Gnade des Herrn Jesus genauso errettet zu werden wie jene. Da hat er den Grund gelegt. Und dann steht Jakobus auf. Apostelgeschichte 15, 13. Und dann spricht Jakobus: Ihr Brüder, hört mich. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Und hiermit stimmen die Worten der Propheten ja überein. Wie geschrieben steht: Nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist. Und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut. Also Jakobus erkennt hier das heilsgeschichtliche Nacheinander im Handeln Gottes. Zuerst nimmt Gott jetzt aus den Nationen ein Volk für seinen Namen, die Gemeinde. Nach diesem wird er zu Israel zurückkehren und die verfallene Hütte Davids wieder aufbauen. Und das alles hat ein Ziel, damit am Ende auch die übrigen Menschen, alle Nationen, den Herrn suchen. Und das endet mit diesem herrlichen Wort: Das spricht der Herr, der dieses tut. Da gibt's überhaupt keinen Zweifel dran. Die Verstockung und Errettung Israels ist also eingebettet in einen viel größeren und umfassenderen Heilsplan Gottes. Die Errettung Israels steht in einem inneren Zusammenhang sowohl mit der Vollendung der Gemeinde, denn dann geht es mit ihnen weiter, als auch mit der Errettung der übrigen Menschen, denn dafür werden sie dann als Priestervolk Gottes wirken. Und darum, weil Israel so eingebettet ist, nach vorne und nach hinten mit Gemeinde und allen Menschen in dem Heilsplan Gottes, darum ist Israel eben auch als Modell für Gottes Heilshandeln so wichtig. Und nochmal, die Botschaft ist: Wenn Gott es mit diesem halsstarrigen Volk schafft, dann schafft er es auch mit allen. Und mit diesem Heilsmodell Israels möchte ich jetzt schließen, so wie Paulus in Römer 11 hier diese Linie durchzieht. Denn Paulus hat in Römer 11 diesen Gedankengang. Er sagt: Hat Gott Israel verworfen? Nein, das sei ferne. Und dann fängt er an: Ich, Paulus, bin ja auch noch da. Und dann gibt's ja noch den Überrest nach Wahl der Gnade. Und dann gibt's ja noch: Ganz Israel wird errettet werden. Also er zeigt auf in Römer 11 von sich, von dem Überrest nach Wahl der Gnade, bis hin zu ganz Israel, dass Gott nacheinander so Israel ins Heil führt. Und dann begründet er das in Römer 11, Abvers 29. Denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Denn wie ihr, die Nationen, einst Gott nicht gehorcht habt, jetzt aber Erbarmen gefunden habt, infolge ihres Ungehorsams, so sind jetzt auch sie dem euch geschenkten Erbarmen gegenüber ungehorsam gewesen, damit auch sie jetzt Erbarmen finden. Und dann sagt Paulus: Wenn schon ihre Verwerfung, und also ihre Verstockung, das Gericht, wenn das schon so viel Segen und Heil bewirkt, wie viel mehr Heil wird erst entstehen, wenn Gott ganz Israel wieder zurechtgebracht hat? Und das fasst ihr zusammen, Vers 32. Denn Gott hat alle zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er sich aller erbarmt. Und das ist die heilsgeschichtliche Zuspitzung der Verstockung und Errettung Israels. Und dann reißt Paulus in Anbetung Gottes. Dann überschlägt sich sein Lobpreis, die Anbetung Gottes, und er endet dann in Versen 33 bis 36 in Römer 11. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unerforschlich sind seine Gerichte, wie unausspürbar seine Wege. Und dann zieht er aus dieser Anbetung heraus im Heiligen Geist diesen letzten Horizont aller Wege Gottes auf. Denn aus ihm, aus Gott, und durch ihm und zu ihm hin, man könnte auch übersetzen, in ihn hinein, sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Dann beten wir. Du großer Gott, du unser herrlicher, wunderbarer, einzigartiger Herr Jesus Christus, du Gott aller Gnade, du Gott des Maßes, du Gott der Liebe, wir danken dir so sehr dafür, dass du mit all deinen Plänen deiner Liebe zum Ziel kommst. Herr, das machst du mit Israel so und das dürfen auch wir wissen. Auch uns hast du durch dein Wort gesagt, dass du, der du in uns angefangen hast, dass du auch vollenden wirst, was du begonnen hast. Dass du ein Gott bist, der nichts angefangen liegen lässt, sondern alles, was er anfängt, auch zum Ziel führt. Und darum haben wir Heilsgewissheit, darum dürfen wir wissen, Herr, dass das nicht an uns scheitert, sondern dass unser Heil festgemacht ist an dir. Und das gilt dann eben aber auch für Israel. Und darum wollen wir dich mit Paulus zusammen preisen und anbeten über dem Wunder und dem Geheimnis deiner Wege. Dass du ein Gott bist, der zum Ziel seiner Liebe kommt. Mit Israel, mit uns und mit allen. Wir beten dich an. Amen.
Ja, Holger, ganz herzlichen Dank für das klare und wirklich abgrenzende Zeugnis. Vielen herzlichen Dank. Ja, wir wollen jetzt zum Abschluss noch das Lied unter der Nummer 74 aus dem Roten Liederbuch singen. Lied 74, alle Strophen. Und damit darf ich euch allen der Gnade unseres Herrn anbefehlen für den Heimweg, so Gott will, bis Sonntag. Und nach dem Lied wird uns unser Bruder noch unter den Segen Gottes stellen.
Das werden wir noch ein bisschen üben. Ein schönes Lied. Aber man muss das halt auch können.